Ja, guten Morgen. Schön, dass Sie beim Gottesdienst mit dabei sind oder auch du dabei bist. Ich glaube, ich bleibe lieber beim Du, das liegt mir irgendwie näher beim Predigen. Der Text, der heute Gegenstand und Grundlage der Predigt ist, steht im Propheten Jeremia, dort im 20. Kapitel, Vers 7 bis 18. Lesen wir nachher zusammen. Vielleicht, wenn ihr den Text nachher hört, fragt ihr euch, wie in alles um alles in der Welt kam er denn auf den Text? Naja, also zum einen, die Predigt habe ich eigentlich schon vor einem Jahr geschrieben. Dann kam Corona, die Gottesdienste fielen aus, insbesondere der am 15. März letzten Jahres. Das war der erste, der ausfiel. Da hätte ich die Predigt schon mal gehalten. Aber das erklärt nicht, wie ich auf den Text kam. Nein. Es gibt so eine, in der Kirche, in der traditionellen Landeskirche gibt es so eine Perikopenordnung, eine Ordnung von Texten, durch die man sich im Laufe eines Jahres oder 6 Jahren dann durchpredigt sozusagen, um mal alle Themen abzugrasen und zu behandeln. Und da ist dieser Text dabei. Und der in der Passionszeit, in der wir gerade sind, also in der Zeit, wo wir gemeinsam ja im Gottesdienst auch drüber nachdenken, was Jesus für uns getan hat, wie er für uns gelitten hat. Und gleichzeitig liegt der Text irgendwie ein bisschen quer. Der ist so ungewöhnlich, den erwartet man vielleicht gar nicht so ganz genau in der Bibel, die Worte, die der Prophet dort gebraucht, der Jeremia. Damit wir aber das Ganze mal in den großen Kontext einordnen können, habe ich ein Video mitgebracht. Das gibt es, also auf Englisch heißt es Bible Project, auf Deutsch heißt die Webseite, glaube ich, das Bibelprojekt. Die bieten zu fast jedem biblischen Buch ein kurzes Video an, das den Überblick über so ein Buch gibt. Das über den Propheten Jeremia, das haben wir dabei, das werden wir jetzt gemeinsam anschauen. Und ja, es dauert insgesamt 7,5 Minuten, also hang on with me sozusagen, dauert ein bisschen, aber das setzt mal so den Kontext über das gesamte Leben vom Jeremia, in welcher Zeit er unterwegs war. Und ich glaube, den Hintergrund braucht man, um zu verstehen, was dann der Predigttext ist. Okay, dann haben wir jetzt bitte das Video.
Das Buch des Propheten Jeremia. Jeremia war ein israelitischer Priester. Er lebte und wirkte in den letzten Jahrzehnten des südlichen Königreichs von Juda. Er war als Prophet berufen, um die Israeliten vor ernsten Konsequenzen zu warnen. Sie hatten nämlich den Bund mit Gott durch Götzendienst und Ungerechtigkeit gebrochen. Jeremia sagte sogar voraus, dass das babylonische Reich Gottes Werkzeug sein wird, um das Gericht über Israel zu bringen. Dabei wird Jerusalem zerstört und das Volk ins Exil verschleppt werden. Und leider traf genau das ein. Jeremia erlebte die Belagerung und Zerstörung Jerusalems und kam selbst als Gefangener ins Exil. Es ist sehr interessant, wie das Buch entstanden ist. In Kapitel 36 erfahren wir, dass Jeremia 20 Jahre lang in Jerusalem predigte. Danach beauftragte Gott ihn, dass er alle seine Predigten, Gedichte und Schriften sammeln und zu Papier bringen soll. Deshalb stellte Jeremia einen Schreiber namens Baruch ein, der alles in einer Schriftrolle zusammenstellte und aufschrieb. Außerdem hatte Baruch auch viele Geschichten über Jeremia gesammelt und alle Elemente miteinander verbunden. Daher liest sich das Buch wie ein großer Sammelband. Alles ist so angeordnet, dass klar wird, Jeremia ist ein Prophet und Botschafter für Gottes Gerechtigkeit und Gnade. Das Buch fängt damit an, dass Gott Jeremia als Propheten beruft. Seine Berufung hat 2 Aspekte. Er soll Prophet einerseits für Israel, andererseits aber auch für die ganze Welt sein. Seine Worte sollen sowohl entwurzeln und niederreißen, als auch pflanzen und aufbauen. Anders gesagt, er wird Israel anklagen und vor Gottes Gericht warnen, aber auch eine Botschaft voller Hoffnung für die Zukunft bringen. So bekommen wir schon zu Beginn eine perfekte Zusammenfassung der Kapitel 1 bis 24. Es ist eine Sammlung von Jeremias Schriften vor der Gefangenschaft. Der Kerngedanke ist, Israel hat den Bund mit Gott gebrochen und gegen die Vertragsvereinbarungen verstoßen, die in der Tora aufgeschrieben sind. Und das in mehrfacher Hinsicht. Sie haben alle möglichen Götzen der Kanaaniter übernommen und überall Heiligtümer für sie errichtet. Jeremia malt dafür ein Bild vor Augen. Götzendienst ist wie Ehebruch. Er benutzt Begriffe wie Prostitution, sexuelle Hemmungslosigkeit und Untreue, um deutlich zu machen, wie Israel sich anderen Göttern hingegeben hat. Außerdem klagt Jeremia immer wieder Israels Leiter an. Die Priester, die Könige und die anderen Propheten sind alle korrupt. Sie haben der Tora und Gottes Bund den Rücken zugekehrt. All das führt dazu, dass sich soziale Ungerechtigkeit ausbreitet. Die Verletzlichsten von allen Israeliten, Witwen, Waisen und Flüchtlinge, wurden ausgenutzt und übergangen. Das widersprach ganz klar den Gesetzen der Tora, aber Israels Anführer schien das nicht einmal zu kümmern. Kapitel 7 ist das klassische Kapitel, in dem alle diese Themen zusammenkommen. Es wird Jeremias Tempelpredigt genannt. Die Israeliten kommen, um ihren Gott anzubeten, als wäre alles in Ordnung. Aber außerhalb des Tempels beten sie andere Götter an. Manche haben von den Kanaanitern sogar den grauenvollen Brauch der Kinderopfer übernommen. Und so macht Jeremia schließlich eine sehr unbeliebte Ankündigung. Der Gott Israels wird als Richter kommen. Er wird seinen eigenen Tempel zerstören und Israel bestrafen. Gott schickt einen Feind aus dem Norden und erlaubt dieser Armee, Jerusalem einzunehmen. Beim Weiterlesen wird klar, dass er vom Babylonischen Reich spricht. All das führt zu einer Überleitung in Kapitel 25. Israel ist nicht zu seinem Gott zurückgekehrt. Im ersten Jahr des neuen babylonischen Königs Nebukadnezar bekommt Jeremia von Gott einen Auftrag. Er soll ankündigen, dass die babylonische Armee auf dem Weg nach Israel und dessen Nachbarn ist, um sie zu erobern und für 70 Jahre ins Exil zu bringen. Wegen Israels Götzendienst und Unrecht vergleicht Jeremia Babylon mit einem Weinglas, bis zum Rand gefüllt mit dem gerechten Zorn Gottes. Israel und die anderen Völker müssen aus diesem Glas trinken. Dieses Kapitel ist entscheidend für den Aufbau des ganzen Buchs, denn von hier an liegt der Fokus auf dem bevorstehenden Angriff von Babylon. Zuerst auf Israel in den Kapiteln 26 bis 45, dann auf die anderen Völker in den Kapiteln 46 bis 51. Der Abschnitt über Israel beginnt mit Erzählungen, in denen Jeremia Israel anfleht, umzukehren. Bis zur letzten Minute hat er das Volk gewarnt, aber die Leiter des Volkes lehnten ihn immer wieder ab. Der Abschnitt endet mit einer großen Serie von Geschichten. Jerusalem wird von Babylon besetzt und schließlich zerstört. Jeremia wird ständig verfolgt und sogar von einer Gruppe israelitischer Rebellen gekidnappt und nach Ägypten verschleppt. Und genau hier, mitten in all diesen dunklen Geschichten von Chaos und Gericht, finden wir eine Sammlung von Jeremias Botschaften, die voller Hoffnung für Israels Zukunft sind. Er knüpft dabei an die Verheißungen bei Mose an, dass Gott Israel nach dem Bundesbruch und dem Exil nicht verstoßen würde. Siehe Deuteronomium Kapitel 30. Im Gegenteil, er wird den Bund mit seinem Volk erneuern und ihre Herzen verändern. Jeremia entwickelt dieses Versprechen weiter. Gott wird eines Tages die Gesetze der Tora nicht in Steintafeln, sondern in die Herzen seines eigenen Volkes einmeißeln. Er wird sie von ihrer Rebellion heilen, damit sie ihn wirklich lieben und ihm ganz nachfolgen können. Und so wird Israel eines Tages ins Land zurückkehren. Und der Messias, der versprochene Nachfahre von David, wird kommen. Und dann werden alle Völker erkennen, dass Israels Gott der wahre Gott ist. Wir sehen in diesen Kapiteln, obwohl Israel Gott so untreu war, lässt er nicht zu, dass Sünde das letzte Wort hat. Seine eigene Treue garantiert, dass alle seine Versprechen erfüllt werden, komme was wolle. Die Sammlung von Gedichten am Ende beschreibt, wie Gott durch Babylon auch die Nachbarvölker richten wird. Also Ägypten, die Philister, Moab, Edom, Ammon, Damaskus, Hasor. Dann aber kommt die Überraschung. Die längsten Gedichte am Schluss kündigen an, dass Gott auch über Babylon das Gerichtsurteil fällen wird. Obwohl Gott diese Nation gebraucht, um seine Gerechtigkeit durchzusetzen, billigt er nicht ihre Gewalt und ihren Götzendienst. Auch Babylon wird sich dem Anspruch von Gottes Gerechtigkeit stellen müssen. Damit verurteilt Jeremia ihren Stolz und ihre Ungerechtigkeit. In diesen Gedichten wird Babylon als übermächtige Nation beschrieben und erinnert uns an das Babylon, das wir aus 1. Mose 11 kennen. Babylon ist zum Sinnbild einer rebellischen Nation geworden. Weil sie stolz auf ihren Reichtum und ihre Kriegserfolge sind, wird Gott sie der Zerstörung überlassen. Das Buch endet mit einer Geschichte, die auch am Ende von 2. Könige steht. Sie berichtet von Babylons letztem Angriff auf Jerusalem. Die Stadtmauern werden zerstört, der Tempel wird abgebrannt und die Bewohner werden ins Exil gebracht. Damit wird klar, dass sich Jeremias Gerichtswarnungen aus Kapitel 1 bis 24 erfüllt haben. Das Kapitel endet mit einer kurzen Geschichte von Israels gefangenem König Jojachin. Er ist ein Nachkomme von König David. Der König von Babylon lässt ihn aus dem Gefängnis frei und zeigt ihm seine Gunst. Er lädt ihn sogar ein, für den Rest seines Lebens am königlichen Tisch zu essen. Und so endet das Buch mit einem kleinen Hoffnungsschimmer. Und es erinnert uns an Jeremias Hoffnung aus Kapitel 30 bis 33. Gott hat sein Volk nicht vergessen und auch nicht sein Versprechen von einem zukünftigen König, der ein Nachkomme von David sein wird. Auch wenn das Buch Jeremia viele Warnungen und viel Gericht enthält, finden wir in den letzten Worten eine Hoffnung für die Zukunft. Und darum geht es im Buch des Propheten Jeremia.
So, danke für eure Geduld. Ja, wenn wir uns das anschauen, der Jeremia hatte einen ganz schön schweren Auftrag. Also die meiste Zeit seines Lebens musste er Leute anklagen, ihnen sagen, was ihr macht, ist falsch. Damit hat er sich ganz gewiss, das sieht man ja auch in dem, was erzählt wird, keine Freunde gemacht. Er überbringt Gottes Botschaft, das ist ihm klar, deswegen wurde er Prophet, deswegen hat er sich berufen lassen. Und er will ihnen den rechten Weg weisen, Gottes Wegweisung wieder nahe bringen. Und deswegen musste er Kritik üben. Wir haben es gesehen, andere Götter wurden verehrt, ja sogar Kinderopfer dargebracht. Also was eigentlich völlig Undenkbares, eine Grausamkeit, die da geherrscht hat, auch in der eigenen Familie, die man nicht mehr nachvollziehen kann. Soziale Missstände, ganz einfache Durchführung, man verkauft seine Waren so teuer, bis jemand kein Geld mehr hat, dann leiht man ihm das Geld, das zieht man eine Zeit lang hin, und dann sagt man, jetzt gibst du mir alles, was du mir schuldest, zurück. Kann derjenige nicht, so wird er zu Schuldsklave und ich kann mir seinen Landbesitz auch noch einheimsen. Ganz so üblich war das damals und keiner hat aus der Politik, aus der Regierung oder auch von den Priestern wirklich was dagegen unternommen. Und gleichzeitig, eigentlich war ja die Definition des Volks der Juden, wir gehören zu Gott, er ist für uns da. Aber in der ganzen politischen Bedrohung, die um sie rum war, haben sie immer Schutz gesucht bei anderen Mächten. Kam die Bedrohung aus dem Norden, jetzt wie Babylon und davor Assyrien, hat man halt versucht, sich mit Ägypten zu verbinden und umgekehrt. Also es war alles eine ganz verwirrte Zeit und Ausweglosigkeit da. Und er musste den Leuten auch sagen, das, worauf ihr so stolz seid, dass Gott im Tempel unter euch wohnt, das wird kaputt gehen, das wird zerstört werden, das ist Gottes Gericht. Ja, damit hat er sich mit Sicherheit keine Freunde gemacht. Er wurde geschlagen, ins Gefängnis geschickt, gemieden, verleumdet. Und die Frage ist, was macht das eigentlich mit jemand? Und das Interessante ist, das Kapitel, das jetzt der Predigttext ist, der eigentliche Predigttext, der lässt uns so einen Blick in die Gedanken und das Herz von Jeremia werfen, wie es ihm geht mit all dieser schweren Botschaft, die er ausrichten muss und der Anfeindung, die er hat. Und das ist das, wo ich euch vorhin gesagt habe, das liegt ein bisschen quer, weil die Formulierungen, die er wählt, die sind schon heftig, dass sich jemand traut, das so zu sagen, so Gott anzureden. Ich lese euch einfach jetzt mal den Text vor, Jeremia 20, ab dem Vers 7 bis zum Ende des Kapitels im Vers 18. Herr Gott, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen, aber ich bin darüber zum Spott geworden, täglich, und jedermann verlacht mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Frevel und Gewalt muss ich rufen, denn des Herrn Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden täglich. Da dachte ich, ich will seiner nicht mehr gedenken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, verschlossen in meinen Gebeinen. Ich mühte mich, es zu ertragen, aber konnte es nicht. Denn ich höre, wie viele heimlich reden, Schrecken ist um und um, verklagt ihn, wir wollen ihn verklagen. Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt es sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Sie müssen ganz zu Schanden werden, weil es ihnen nicht gelingt. Ewig wird ihre Schande sein und nie vergessen. Und nun, Herr Zebaoth, der du die Gerechten prüfst, Nieren und Herz durchschaust, lass mich deine Rache an ihnen sehen, denn dir habe ich meine Sache befohlen. Singet dem Herrn, rühmt in den Herrn, der des Armen Leben aus den Händen der Boshaften errettet. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin, der Tag soll ungesegnet sein, an dem mich meine Mutter geboren hat. Verflucht sei, der meinem Vater gute Botschaft brachte und sprach, du hast einen Sohn, so dass er ihn fröhlich machte. Ich höre mal hier auf, ich glaube, sonst wird's lang. Das war der Vers 15. Vielleicht habt ihr gemerkt, das sind wahnsinnige Gegensätze da drin. Von gepriesen sei der Herr, singt dem Herrn, er rettet, zu verflucht sei der Tag meiner Geburt. Es wäre besser, ich wäre gar nicht auf der Welt. Und wenn wir diese Formulierungen so ein bisschen sacken lassen, dann kommt wie gesagt, mir ist schon der Gedanke, das ist aber ganz schön heftig, was Jeremia Gott so an den Kopf wirft. Was der sich traut zu sagen. Darf man das? Ist es jetzt einfach nur der Prophet, der da mal heftig unter Druck steht und sozusagen ausbricht? Der lässt Dampf ab und danach geht es ihm wieder besser? Ich glaube, nein. Also wir haben es ja im Video gesehen, das ganze Buch Jeremia ist sauber zusammengeordnet. Da waren erst mal 20 Jahre ins Land gegangen, bevor das in eine literarische Form gegossen wurde. Das heißt, ich glaube, wir können schon davon ausgehen, dieser Text ist ganz bewusst da drin. Und das ist mehr als ein einzelner Ausbruch von Frust. Das ist eine Dauersituation, unter der der Jeremia ganz unheimlich, unglaublich stark gelitten hat. Was Gott von ihm verlangt, was Gott ihm da zumutet, dass er so in dieser Zeit mit dieser Botschaft Gottes Prophet ist. Er muss eben ständig Schuld anprangern, verderben, das Exil voraussagen und nur ganz selten hat er die Gelegenheit, Hoffnung zu schenken, Hoffnung weiterzugeben und das auch erst eigentlich, nachdem Jerusalem zerstört wurde. Erst da fangen seine hoffnungsvollen Texte an zu kommen. Und trotzdem, und das muss er jetzt, wir haben es gesehen, das waren jahrelang, musste er so predigen. Und deswegen trotzdem eine ganz erstaunliche Beobachtung. Mit wem redet er denn da? Sucht er sich jetzt einen Kumpel zum Ausheulen? Nee, er redet und bringt seinen Frust direkt zu Gott. An seinen Auftraggeber, an seinen Chef, an den, der ihn in diese Situation, in dieses Leiden, in diesen Auftrag gebracht hat. Und er macht Gott gegenüber keinen Hehl draus, wie es ihm geht. Er schüttet sein Herz ihm aus. Und er gebraucht ganz heftige und starke Worte, wo wir schon fragen, darf ich das tun? Ich meine, also in der deutschen Übersetzung fängt der Text an mit Herr, du hast mich überredet. Eine etwas treffendere Übersetzung wäre, du hast mich verführt. Mit süß klingenden Worten hast du mich da reingeritten und jetzt sitze ich da in der Patsche. So redet Jeremia mit Gott in seiner Verzweiflung. Darf man das sagen? Ist das nicht unverschämt? Wo bleibt denn da die Ehrfurcht vor Gott? Ja, und wir hatten es ja dann später, sagt er, es wäre besser, ich wäre gar nicht geboren worden. Darf man das Gott gegenüber so hinausschreien? So seine Verzweiflung, sein Frust, die Überforderung einfach Raum geben in den Worten? Ja. Ich meine, das steht in der Bibel seit 2500 Jahren. Und bei weder als das Buch zusammengestellt wurde von Jeremia und dem Baruch, noch später, als die Bibel bearbeitet wurde oder als Leute sich überlegt haben, ist das Gottes Wort, sollte das den nachfolgenden Leuten, Generationen überantwortet werden als Gottes Reden oder nicht? Es blieb immer drin. Keiner hat es rausgenommen. Und ich glaube, das ist schon was wir für uns nehmen dürfen, dort, wo wir uns auch so überfordert, so frustriert, vielleicht auch von Gott frustriert fühlen. Wir dürfen ihm das sagen, ihm unser Herz ausschütten. Dort, wo wir ihn nicht verstehen, wie er handelt, was er uns zumutet oder vielleicht was er jemand anderem zumutet. Das dürfen wir ihm sagen. Und ja, ich glaube, manche Formulierung, die der Jeremia da gebraucht, ist vielleicht ein bisschen out of place, ist vielleicht nicht wirklich gut. Aber es scheint kein Problem zu sein. Zumindest nicht für Gott. Sonst hätte er, glaube ich, schon dafür gesorgt, dass es aus der Bibel wieder rauskommt. Es bleibt sozusagen auch unkommentiert einfach drin stehen in der Bibel. Ich glaube schon, das soll uns Mut machen, das, was uns schwer ist, ihm zu sagen. Denn ich glaube, wenn wir uns das nicht trauen, haben wir vielleicht ein zu kleines Bild von Gott und von seiner Liebe. er hält das schon aus. Und wenn wir sagen, Gott ist allwissend, ganz ehrlich, dann weiß er es doch sowieso, wie es mir geht. Ob ich es jetzt sage oder nicht, das macht für ihn keinen Unterschied. Und er hat mich lieb. Warum soll es dann anders sein, wenn ich es ihm sage und sozusagen auch dem Raum gebe oder ihm das ausspreche und ihm dann zuhöre, was er sagt? Und auch da, wo ich nicht verstehe, warum ich so handle, warum es mir so geht, das darf ich mit Gott teilen. Das darf ich ihm sagen. Er ist größer. Mann, oh Mann, wenn er seinen Sohn zu uns geschickt hat in die Welt, um uns zu retten, warum sollte das dann für ihn ein Hindernis sein, dass ich sein geliebtes Kind bin? Nee, ist es nicht. Darum nur Mut, schütte dein Herz Gott aus. Ich finde es auch interessant, dass der Jeremia da ja schreibt, dass er zeitlang eigentlich nicht mehr Prophet sein wollte und versucht hat, Gottes Wort nicht weiterzugeben. Und es ging irgendwie nicht. Er beschreibt es einfach, es war in meinem Herzen wie Feuer, das brannte in mir, es musste raus. Er konnte es einfach nicht anders. Und was ich dann total faszinierend finde an diesem Text noch, ist, wie so plötzlich der Umschwung ist von diesem Leiden, von diesem Klagen zu, aber Gott ist bei mir wie ein starker Held. Also in allem, was für den Jeremia so schwer, so unverständlich, so leidvoll war, Gottes Gegenwart war trotzdem für ihn spürbar. Und was ich auch beeindruckend finde in dem Text, das steht zuerst mal einfach nebeneinander. Es wird nicht erklärt, nicht ineinander übergeleitet. Das sind einfach zwei ganz gegensätzliche Erfahrungen, diese Verzweiflung, und doch ist Gottes Gegenwart da. Unerklärlich. Und glaube ich, deswegen auch einfach nicht erklärt. Nicht miteinander harmonisiert, verschmolzen oder sonst was, sondern es sind einfach zwei Realitäten in dem Leben von Jeremia und ja auch bei uns. Auch da, wo wir Gott nicht verstehen, er ist da. Und immer wieder blitzt es vielleicht auch durch, dass wir es spüren. Vielleicht manchmal erst im Nachgang, aber er ist da. Diese zwei Spannungspole, die dürfen nebeneinander stehen. Und die darf ich auch gleichzeitig erleben und aussprechen. Deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig hier zu sehen, der Jeremia schüttet sein Herz Gott aus. Er bleibt mit ihm im Gespräch. Das, was ihm Schwierigkeiten macht, es kriegt seinen Raum, aber er bleibt offen dafür, Gott zu erleben, Gottes Gegenwart zu sehen oder auch trotz all seiner Verzweiflung, Gott schafft es, seinen Weg zu ihm hin zu finden. Gilt auch für dich und für mich, auch da, wo wir ihn nicht verstehen, unseren Vater im Himmel, und wo wir ihn vielleicht auch gar nicht als gnädig irgendwie erleben in dem, was um uns rum ist. Wir dürfen es ihm zutrauen. Er findet seinen Weg in unser Herz. Er findet seinen Weg zu uns. Gott ist größer als das, was uns umtreibt. Ja, ich glaube, wir sind nicht in der Situation des Propheten Jeremia. Keiner von uns muss jeden Tag in Berlin dastehen und anklagen, die Herrschenden, oder in München auf dem Marktplatz ökonomische Missstände anprangern. In einer solchen Rolle sind wir nicht. Aber das, was den Jeremia da umtreibt, dass er frustriert ist von dem, was Gott von ihm verlangt, den Auftrag, den er von Gott erhalten hat, dass er Gottes Handeln vielleicht auch gar nicht nicht versteht und sein Handeln nicht wirklich sieht, das ist wahrscheinlich was wir schon eher nachvollziehen können. Ich habe ein paar Beispiele dabei. Keine Ahnung, ob sie auf jemanden zutreffen. Vielleicht betest du seit Jahren, dass dein Kind oder dein Partner wieder zurück zum Vertrauen auf Jesus findet. Tut sich einfach nichts. Und vielleicht hättest du Lust, Gott zu sagen, eigentlich will ich nicht mehr damit beten, es ändert ja doch nichts. Bleib mit Gott im Gespräch. Vielleicht musst du zuschauen, wie ein geliebter Mensch unter einer Krankheit leidet. Es ändert sich nichts. Es wird nichts besser. Was tun? Schütt dein Herz Gott aus. Oder vielleicht spürst du ihn auch nicht mehr und du wünschst dir es und du bräuchtest es so dringend. Bleib dran. Vielleicht ist es auch keines dieser eine Situation, in der du gerade bist und dir geht's gut. Das wäre super schön. Das ist gut. Das ist ein Grund zur Dankbarkeit. Vielleicht ist dann leichter, an den Text anzuknüpfen, wenn du versuchst, dich reinzuversetzen in jemand, der in einem Land lebt, in dem es gefährlich ist, sich zu Jesus zu bekennen, wo man ins Gefängnis dafür wandert. Wie geht so jemand? Mal an, der Brotgewinner der Familie, sei es er, sei es sie, im Gefängnis. Die Familie fängt an zu hungern, weil der, der sie versorgt hat, oder die, die sie versorgt hat, das nicht mehr tun kann, weil man sich zu Jesus bekannt hat. Wie wird es uns da gehen? Ich glaube, da kommen dann schon so Parallelen zu dem Jeremia auf, wo wir feststellen, ja, das ist nicht einfach. Da kann man schon fragen, Gott, wo bist du? Und ich verstehe es nicht. Aber ich hoffe, es bleibt bei uns hängen. Dieser Text zeigt uns das Herz von Jeremia, ja, wie er leidet und wie er verzweifelt ist, aber auch, wie er trotzdem ganz ehrlich und offen mit Gott redet. Wie er immer noch da dran bleibt. Und ich hoffe, das macht uns Mut, uns nicht anders zu verhalten, sondern wirklich unser Herz Gott auszuschütten und wie gesagt dann auch zu erleben, Gott ist da. Du bist bei mir wie ein starker Held. Steht ja mittendrin in den ganzen Klagen. Ich hoffe und ich wünsche dir, dass es dir genauso geht. Unbegreiflich, aber real, Gott ist da. Jetzt noch ein zweiter Aspekt zu dem Text. Warum ist er eigentlich in der Passionszeit drin? In der Zeit, wo wir über Jesu Leiden doch eher nachdenken als Thema. Klar, dem Propheten ging es schwer, dem Jeremia ging es schlecht damit, mit seinem Auftrag. Das war schwer für ihn. Aber was hat das mit Jesus zu tun? Ich glaube, da ist was, ein zweiter Aspekt drin, der jetzt gar nicht so direkt auf diesem Text basiert. Aber der zeigt, Jeremias Auftrag war schwer und er litt darunter. Warum wurde Jeremia angefeindet? Weil er Gottes Botschaft gebracht hat. Es war nicht, weil er was Schlimmes gemacht hat, sondern weil er Gottes Botschaft gebracht hat. Und die Verachtung, die Gegnerschaft, die auf ihn einprasselt, die körperlichen Misshandlungen, denen er ausgesetzt war, sind ja alle Resultat dessen, dass er Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zurückrufen wollte und dass die sich dagegen gesträubt haben, Gott in ihre Lebensführung wieder mit reinzunehmen, sondern sie wollten leider leben, wie sie wollten. Und so wird dann der Jeremia zum Spielball von Verachtung und Mutwillen. Und gleichzeitig, Jeremia ist ja einer, der Gottes Botschaft bringt. Das heißt, wenn die Menschen, die sich gegen Jeremia gerichtet haben, haben sich auch gegen Gottes Botschaft, gegen Gott selbst entschieden mit dem, was sie taten. Das spiegelt ja auch dann wieder, wie eigentlich Gott dran leidet, wie die Menschen damals gelebt haben oder wie er auch darunter leidet, wenn Menschen heute, auch wenn wir, gegen seinen Willen handeln. Und wenn wir jetzt so anschauen, im Alten Testament gibt es ja viele Propheten. Und da gibt es so eine gewisse Entwicklung über die Zeit. Die ersten, von denen in der Bibel länger erzählt wird, Elia und Elisha, sind ja so eher Führungspersonen vom Typ her, auch wie man es von ihnen erzählt wird. Wunder begleiten ihren Weg, Feuer fällt vom Himmel. Der Elia greift zum Schwert und führt das Todesurteil eigenhändig aus an den Baalspriestern, also an den Götzenpriestern. Aussätzige werden geheilt, Tote wieder auferweckt. Das sind starke Figuren. Ja, Auch da gab es Anfeindung und Kampf. Aber in dem, wie sie dargestellt werden, sind sie starke Figuren. Beim Jeremia, nee, stark wird er nicht dargestellt. Leid, Missachtung, Verachtung, Verhaftung, Gefängnis. Und zum Schluss wird er noch gekidnappt. Und ich glaube, da sehen wir eine Entwicklung, wie die Propheten, in dem, wie sie dargestellt werden, wie ihr Leben abläuft, auf das Leiden des Messias hinweisen. Also nicht nur in ihrer Botschaft, sondern auch in dem, wie es in ihrem Leben ergeht, zeigen sie auf, wenn der Messias kommt, da wird Leiden drin sein. Und ich glaube, ein Grund dessen könnte man schon formulieren, warum Jesus in seiner Zeit auch gar nicht so von vielen abgelehnt wurde. Sie haben sich einen Messias erwünscht wie den Elia, der zum Schwert greift. Sie haben einen Messias gekriegt wie der Jeremia, der ins Leiden geht, ins Leiden für Gott. Also ein ganz, sozusagen ein zweiter Aspekt an dem Text, den wir hier sehen. Und so wie der Jeremia ja auch Gottes Botschaft brachte, so sieht man das dann auch bei Jesus. Er predigt, er bringt Gottes Nähe lieber, sagt, kehrt um, Gottes Königsherrschaft ist nahe herbeigekommen. Kranke wurden geheilt. Ja, man hat gesehen, wie es sein wird, wenn Gottes Reich anbricht, weil es schon da so aufblitzt. Und die Reaktion war Ablehnung, zumindest von vielen, verspottet, gefoltert, am Kreuz hingerichtet. Es gibt aber, glaube ich, auch noch einen ganz wichtigen Unterschied zwischen Jeremias Lebensgeschichte und Jesus. Das ist das Letzte, worauf ich noch eingehen möchte. Der Jeremia sagt ja Gott, hey, du hast mich überredet, du hast mich verführt. Also er wusste nicht, worauf er sich einlässt am Anfang. Jesus wusste das sehr wohl. Jesus hat es ganz freiwillig gemacht und hat es ja auch seinen Jüngern vorher angekündigt. Wir gehen hinauf nach Jerusalem. Dort wird der Menschensohn, also er selber, überantwortet werden, den Hohepriestern und Schriftgelehrten. Sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden überantworten. Oder auch, wie es etwas später im Markus-Evangelium im Kapitel 10 überliefert wird, sagt Jesus, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben als Lösegeld gebe für viele. Also Jesus, im Gegensatz zum Jeremia, wusste Jesus sehr wohl, worauf er sich einlässt. Klar, Jesus war Mensch und Gott. Natürlich wusste er, das war ganz bewusst. Und das zieht sich fort. Ich meine, der Jeremia leidet sozusagen unter den Menschen wegen der Botschaft, die er bringt. Jesus wurde dadurch auch ins Leiden geführt. Aber es ist noch ein ganz viel weitergehender Aspekt dabei. Das Leiden, das Jesus auf sich nimmt, das ist die Strafe für unsere Sünde. Das ist was der Jeremia nicht konnte. Das war nur Jesus möglich, weil er selbst Gott ist. Ich mag nochmal zusammenfassen, worum es in der Predigt ging. Zwei Gedankenlinien. Das erste, glaube ich, wenn wir diesen Text anschauen, die Ermutigung, du darfst Gott dein Herz ausschütten. Tu es einfach. Du darfst ihm sagen, was in deinen Gedanken vorgeht. Wenn du eine Freude hast, wenn es dir gut geht, schütt ihm deine Dankbarkeit aus. Wenn es dir beschissen geht, sag's ihm. Gottes Liebe ist größer. Auch wenn du über ihn frustriert bist, der hält es schon aus. Und das zweite ist, Jeremias Leben, wie das abläuft, ist ein Hinweis darauf, dass Jesus als der Messias leiden wird. Mit dem großen Unterschied, Jesus bringt Erlösung. Jeremia brachte die Botschaft Gottes in seiner Zeit, aber Jesus bringt wirklich Vergebung und Erlösung. Amen.